Was macht ein Informationsbrief zu einem Informationsbrief? Indem man halt Informationen reinschreibt. Was macht ein Abendmahlstisch zu einem Abendmahlstisch? Indem man alles, was zur Abendmahlsfeier gebraucht wird, auf dem Abendmahlstisch stellt und jeder weiß, wer da ihn anschaut, ach, heute ist Abendmahl. Was macht eine Erntedankgruppierung wie hier vorne zu einem Erntedankensemble? Also Blumen und Blumenschmuck haben wir ja oft wunderbarerweise in vielfältiger Form in der Gemeinde. Aber was macht sozusagen einen Erntedanktisch oder ein Erntedankensemble zu einem Erntedankensemble? Also ich sage mal so ganz humorvoll gemeint, ich hätte gesagt, wenn mindestens ein Kürbis dabei ist, ja, sie sind ja unausrottbar, die liegen in Haufen in der Landschaft. Ich bin ja froh, dass nicht alle immer alle gleich essen müssen, manchmal kann sie auch liegen lassen. Also indem man hier ein Erntedankensemble hat, indem man Sachen nimmt, die Jahreszeiten typisch zur Erntezeit zusammengestellt worden sind und dorthin gebracht worden sind. Und ich habe mich gefragt, wie sehen eigentlich Menschen aus, denen Gott Gutes tut? Was wäre eigentlich, wie würden, angenommen, wir wären sozusagen ein, na, die Lateiner hätten gesagt, tabula rasa. Also wir wären jetzt mal so ein blanker Tisch. Wir stellen uns das mal so vor. Mein Leben quasi ein blanker Tisch. Was hat mir das Leben bisher auf den Tisch gelegt? Gut, wir haben gehört beim Eingang, Theo Lehmann könnte sagen, ich bin als Pastor berufen, ich bin behindert worden in meiner Arbeit, ich bin verfolgt worden von der Staatssicherheit, ich bin sozusagen, es gibt da gar die tollsten Spielchen, die sie gemacht haben, kriegt man samstagabends Besuch und sagt, wenn Sie wollen, können Sie morgen in den Westen ausreisen. Und dann zu sagen, nein, ich bin Bürger der DDR, ich bleibe hier, weil Gott mich gerufen hat, da brauchst du Rückgrat. Was ist in meinem Leben? Manche sagen, ja, meine Kindheit, die war nicht leicht. Oder ich durfte nicht werden, was ich werden wollte. Da gibt es ganz viele Geschichten in unserem Leben, viele Dinge, die passiert sind, die alle auf dem Tisch sind, die sozusagen mein Leben ausmachen. Aber wie sieht dieser Tisch aus, wenn ich mit Gott lebe und mit Gott unterwegs bin? Was findet sich dann auf meinem Lebenstisch? Ich bin auf diese Fragestellung gestoßen, einfach auch beim Lesen des Psalms 103. Wenn ihr ihn habt, ihr könnt ihn gerne vielleicht auch im Buch mitlesen. Er steht in Auszügen auch, denke ich, in unserem Gemeindeliederbuch ganz hinten drin. Ich lese einmal die neue Genfer Übersetzung, Psalm 103. Er beginnt üblicherweise oder oft, wie im Alten Testament auch, mit einer Aufforderung an die eigene Person, sich aufzumachen, hinzuschauen und Gott zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele, ja. Alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das legt die Spur. Da ist einer, der hat in mein Leben Gutes gelegt und getan. Und nun beschreibt der Beter dieses Psalms, was das alles ist. Nämlich, er vergibt dir alle deine Schuld und heilt alle deine Gebrechen. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr. Er krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Der Herr vollbringt große Rettungstaten. Allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er gibt Mose zu erkennen, wie er handelt. Und den Israeliten zeigte er seine mächtige Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern er ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet auch der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was wir für Geschöpfe sind. Er denkt daran, dass er uns aus Staub gemacht hat. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie hinweg fegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. So handelt er an denen, die sich an seinem Bund halten, die an seine Weisungen denken und danach leben. Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königsherrschaft umschließt das All. Preiset den Herrn, ihr, seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Preiset den Herrn alle, die ihr zu seinem himmlischen Heer gehört, ihr seine Diener, die ihr ausführt, woran er Freude hat. Preiset den Herrn alle seine Werke an allen Orten, über die sich seine Herrlichkeit erstreckt. Ja, preise den Herrn, meine Seele. Wer diesen Psalm immer wieder mal liest und betet, wird sich schwer tun, mit vergnitztem Gesicht und bösem Blick sozusagen in seinem Sessel sitzen bleiben zu können. Man wird irgendwann ab irgendeinem Vers mitgerissen und mitgenommen in eine Freude und in ein Staunen. Das, was der Beter hier beschreibt, ist, dass Gott uns als Gegenüber beschenkt. Und er beschreibt das, was Gott tut, als etwas, was er in unser Leben an verschiedensten Stellen hineingelegt hat. Und wir brauchen die Bibel und wir brauchen manchmal diese Zeugnisse und diese Gebete von anderen, um zu entdecken und zu lernen, ja, wie ist Gott und wie handelt Gott? Und haha, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, wenn er das dort so gemacht hat, wie sieht denn das dann bei mir, in meinem Leben aus? Zunächst einmal tröstet mich, dass auch der Beter, auch David, an dieser Stelle sich selber auffordern muss, Gott zu loben, weil es nicht sozusagen einfach immer nur aus sich selbst gelingt. Man muss sich schon entschließen. Man muss sozusagen Gott loben wollen. Das hört sich für uns so weit weg an, so irgendwie besonders. Aber wir entschließen uns ja auch, wenn wir ein Geschäft betreten, Guten Morgen zu sagen oder Servus oder Grüß dich oder ja, gestern beim Wandern im Grünen dauernd alle Leute, die da im Wald unterwegs waren, sagten, grüßt euch. Wir haben das dann auch gemacht, wir haben uns dann untereinander gegrüßt. Grüßt euch. Das sagt man bewusst. Ja, das denke ich nicht so dran. Das macht man so, sagen wir. Ja, schon. Und doch ist es immer eine Entscheidung. Es gibt auch Leute, die in einen Raum reinkommen, die sagen nicht Grüß Gott, die sagen auch nicht Guten Tag. Die muffeln still vor sich hin. Die sind da, gucken miesepeterig und machen einfach nur, weil sie da sind, mit ihrem Gesicht miese Stimmung. Preise den Herrn, meine Seele. David fordert sich also auf, bewusst, entschieden, entschlossen, jetzt Gott einmal zu loben. Ihm Gutes zu sagen. Was heißt preisen und loben? Man erzählt dem anderen, was man an ihm Schönes, Gutes findet. Ich kann sagen, zum Beispiel meiner Frau, was hast du für ein Parfüm dran? Ist sie schon irritiert, weil sie nicht genau weiß, was kommt jetzt? Wie heißt das Parfüm? So. Und wenn sie das rausrückt und sagt, das riecht gut, dann freut sie sich. Wenn ich sage, kauf es nicht wieder, dann weiß sie, ist nicht so super. Was hat der andere Gutes getan? Was ist an ihm, was mich freut, was ich loben kann? David schaut auf Gott und beginnt, Dinge zu entdecken, die er in seinem Leben findet, wo Gott eine Rolle spielt. Und das Interessante daran ist, dass in diesem Schauen, was Gott dort tut, die menschliche Existenz, unser Leben nicht geschönt wird. Wir lügen uns nicht in die Tasche. Er verspricht da nicht irgendetwas, was sozusagen mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat, sondern er sagt, er vergibt dir all deine Schuld. David war König. Und auf diesem Weg und in dieser Profession als König ist er schuldig geworden. Er hat Kriege geführt. Er wollte Gott einen Tempel bauen und Gott hat gesagt, weißt du, an deinen Händen als König, du hast so viel gekämpft für dein Land, an deinen Händen klebt zu viel Blut. Deine Hände bauen mir nicht den Tempel. Schuld war im Leben von ihm drin. Er hat eine Frau begehrt, die ihm nicht gehört. Und damit die Sache nicht auffliegt, hat er dafür gesorgt, dass der Ehemann im Krieg in einen Hinterhalt durch die eigenen Leute gelockt wird, damit er dann durch die Übermacht des Feindes stirbt. Ein gedungener Mord, ein Auftragsmord, geschickt getarnt. Keiner hätte es gemerkt. Aber Gott hat es gesehen. Und Gott ist zu ihm hingekommen durch einen Propheten, der ihm eine nette kleine Geschichte erzählt hat und dann hat sich David furchtbar aufgeregt. Und der Prophet sagt, siehst du, das bist du selbst. Du bist schuldig geworden. Du bist schuldig geworden. Und nach deinem eigenen Urteil hättest du den Tod verdient. Er vergibt dir all deine Schuld. Er schaut in sein Leben und entdeckt und beschreibt, wie er Gott erlebt hat. Dass Gott ihm die Schuld vergibt. Wie geht das? Das Peinliche an dieser Situation mit der Schuld ist immer, dass dazu zunächst einmal gehört, dass ich mir selber eingestehe, schuldig geworden zu sein. Dass es da Dinge gibt, Bereiche gibt, Taten gibt, Gedanken gibt, Unterlassungen gibt, die mich in Schuld anderen Menschen und in Schuld vor Gott gebracht haben. Und das muss ich vor Gott zur Sprache bringen. Wir tun das oft deshalb nicht, weil wir Angst haben. Angst haben, schlecht wegzukommen. Angst haben, den Ruf zu verlieren. Angst haben, dass irgendetwas sozusagen passiert, was meiner Reputation nicht dient. Wir halten das lieber alles irgendwie bedeckt. Und wir erleben das ja gerade in diesen Tagen in der Zeitung, was passiert, wenn dann doch was rauskommt. Und dass das auch richtig teuer werden kann. Richtig teuer werden kann. Und dass das nicht nur die Schuld ist, so von einigen wenigen gegen irgendwie eine Organisation, sondern dass die Folgen gewaltig sein können. Dass Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, die es nicht verdient haben, die treu gearbeitet haben, die ihr Bestes gegeben haben. Schuld. Und Gott sieht das und er kommt diesem Menschen entgegen, diesem David, und sagt ihm, ich vergebe dir deine Schuld. Gott, ein Gott, der Schuld vergibt. Wir würden also auf dem Tisch auf dem Erntedanktisch sozusagen unseres Lebens, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir würden entdecken, da gibt es etwas, was mich daran erinnert, Gott hat Schuld vergeben. Vielleicht ein Brief, der zerrissen ist. Vielleicht etwas, was zerbrochen ist, was er wieder geklebt hat, aber so, dass man es noch sieht. Aber es ist geklebt. Er hat es wieder repariert. David beschreibt, und er heilt alle deine Krankheiten. Gott ist ein Gott, der eingreift in Situationen, wo es uns schlecht geht. David hat das so erlebt für sich persönlich. Dort, wo ich mit meiner Not, auch mit meiner Krankheitsnot zu Gott gekommen bin, hat er sich meiner erbarmt und hat mich geheilt. Das bekennt er. Gott hat da eingegriffen. Gott hat mich da zurechtgebracht. Gott hat geholfen. Wir haben oft gebetet, dass der Herr uns da irgendwie segnet. Und das ist auch manchmal das Problem, dass wir darum beten, dass Gott uns irgendwie segnet und dann wissen wir nicht, wie wir irgendwie danken sollen. Aber wenn es konkret wird, wenn wir sagen können, Herr, schenk mir meine Stimme wieder nach der OP an den Stimmbändern. Lass mich wieder richtig reden und richtig singen können. Dann werde ich daran denken, wenn ich singe, das hat der Herr gemacht. Er hat die Dinge wieder repariert. Herr, schenk, dass ich wieder schmerzfrei sitzen kann, wenn vielleicht ein Bandscheibenvorfall sozusagen mich getroffen hat. Und ich werde entdecken, der Herr hat erhört. Ich kann wieder sitzen, kann wieder arbeiten, kann wieder stehen, kann wieder Fahrrad fahren. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr. Wie oft haben wir im Verkehr Situationen, wo es im letzten Moment uns gelungen ist, den Wagen entweder in der Spur zu halten oder den Abstand zum Vordermann noch gerade so eben einzuhalten, dass es nicht knallt. Und manchmal gibt es so Situationen, wo wir entdecken, wir ärgern uns über den langsamen Lastwagen vor uns und wir haben keine Lobgedanken in uns. Und dann, einige Minuten später, kommen wir an einen Ort, wo ein brutal schwerer Unfall passiert ist. Und dann durchzuckt es uns vielleicht, Gott hat mich gerettet, nicht da drin zu sein. Er krönt dich mit Güte und Erbarmen. Wie sieht jemand aus, habe ich mich gefragt, der in seinem Leben von Gott mit Güte und mit Erbarmen eine Krone aufgesetzt bekommen hat? Wir haben ja leider in Deutschland keinen König. Die Bayern üben ja ständig, aber das haut einen auch noch nicht hin. Die Auswahl ist auch nicht so prall, dass man sich für den einen wirklich von ganzem Herzen entscheidet. Alle Bewerber haben sozusagen das Kriterium nicht erfüllt bis jetzt. Aber ich kann euch eins sagen. Wenn man eine Krone trägt, muss man wie laufen? Aufrecht. Sonst fällt einem nämlich die Krone runter. Das heißt, ein Mensch, der von Gott mit Güte und Erbarmen, mit Güte und Barmherzigkeit gekrönt wurde, ist eigentlich, wir könnten jetzt da mal mit spielen, eine armselige menschliche Kreatur in unserem menschlichen Urteilsvermögen. Wer braucht schon Erbarmen? Ah, der sieht ja schon so aus. Wer braucht Güte? Wer braucht Gutes? Das sind doch eigentlich Leute, die so ein wenig abgerissen sind. Das sind doch Leute, die haben von sich aus eigentlich in ihrem Herzen nichts, wo sie sagen, Nase hoch, Rücken raus, Brust raus, ich schreite durchs Leben. Aber die, die in ihrer Not, in ihrer Erbärmlichkeit und in ihrer Bedürftigkeit nach Erbarmen Gott begegnet sind, sind Menschen, die Gott aufgerichtet hat. Man könnte mit so einem Wortspiel arbeiten und sagen, das ist, weil Christus am Kreuz gestorben ist und wenn wir zu Jesus Christus ans Kreuz kommen, dann gibt uns Gott auch ein neues Kreuz. Er richtet uns auf und er richtet uns aus auf sich. Gott krönt den Menschen mit Gnade, mit Güte und Barmherzigkeit. Menschen, die das in ihrem Leben finden, sind Menschen, die in ihrem Wesen eigentlich sanfter geworden sind. Sie selber haben Erbarmen erfahren. Und das sollte sie in ihrem Urteil anderen gegenüber weicher machen. So wie ich Erbarmen brauche, so braucht es auch der andere. So wie ich als Mensch es brauche, dass Gott mir Gutes tut und mir mit Güte, mit Warmherzigkeit und Liebe entgegenkommt, so bin ich dann auch jemand, der das erlebt und erfahren hat und hoffentlich es auch anderen so weitergibt. Erntedank bedeutet, dass wir einmal hineinschauen in unser Leben. Was hat Gott mir da hineingelegt? Nicht nur an materiellen Gütern, sondern was hat Gott in mein Leben hineingeschenkt, hineingegeben? Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Er erneuert deine Kraft. Ja gut, jünger werden wir alle nicht, aber für den Tag, für die Aufgaben, für das, was uns vielleicht anstrengt, zu erleben und zu erfahren, dass Gott uns ausrüstet, dass Gott mir wirklich wie so die Gefiedererneuerung eines Vogels durch die Mauser hindurch und dann gibt Gott neue Kraft und gibt neue Lebensfreude, neue Vitalität. So ist Gott. Wir sollten Menschen vielleicht sein, die das eigentlich ausstrahlen. In unserer Gegenwart sollten andere Leute spüren etwas von Zuversicht, von Freude, von einer einladenden Gesinnung, das Leben aus Gottes Hand zu empfangen. Der Herr vollbringt große Rettungstaten. Reden wir darüber? Erzählen wir und geben wir weiter, wo Gott uns Gutes getan hat? Ich habe mich riesig gefreut, wirklich. Die Tage mit dem Buscafé, übrigens auch im Gemeindebrief, toller Bericht, die Tage mit dem Buscafé waren für viele so eine Entdeckung, die gute Nachricht weiterzugeben, so eine Form zu finden, in der sie anderen sagen können, was die große Rettungstat Gottes ist. Es muss nicht jeder so machen, aber so kann man es machen. Und viele haben sich getraut und haben dabei entdeckt, es gelingt mir. Und viele haben zugehört und haben es vielleicht in ihrem Herzen entdeckt. Und eine Sehnsucht ist geboren, das auch zu erleben und zu erfahren. Barmherzig und gnädig ist der Herr. David beschreibt dann diesen Gott, wie dieser Gott in seinem Wesen ist und markiert noch einmal diesen Gedanken, dass dem Wesen Gottes entsprechend er sich uns verhält. Gott ist gütig, Gott ist barmherzig, Gott ist reich, Gott ist umgeben von Herrlichkeit, aber Gott behält es nicht für sich. Gott gibt gerne. Gott schenkt gerne, Gott gibt sein Leben und die Ewigkeit gerne weiter an Menschen, die zu ihm kommen, verzweifelt sind, bedürftig sind, zerbrochen sind in ihrem Leben, sich vielleicht verlaufen haben in diesem Leben auf der Suche nach Glück, schuldig geworden sind, abgefragt sind, in ihrem Herzen eigentlich bedürftig sind. Nach außen halten wir vielleicht gerade noch den Schein. Und wir haben Angst, wenn das rauskommt, wie kaputt ich innerlich bin. Was steht mir denn dann zu? Was kommt dann auf mich zu? Und dann ist es schön zu hören, wie David sagt, Gott handelt nicht an uns, wie wir es wegen unserer Schuld verdient hätten. Er rechnet mit uns nicht ab. Er vergibt Schuld. Er sagt, ich verbinde deine Wunden. Ich richte dich auf. Ich kröne dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Geh aufrecht. Meine Gnade und mein Erbarmen geben dir Rückgrat. Du darfst hinstehen als ein Mensch, den ich aufgerichtet habe. Als jemand, der an meiner Güte und an meiner Gnade gesundet ist. Und wenn du an mir bleibst und bei mir bleibst, und wenn wir gemeinsam durch das Leben gehen, wenn du mich ehrst und wenn du danach fragst, was mir gefällt, es wird dir gut gehen. Du wirst mich kennenlernen als diesen gütigen, barmherzigen, gnädigen Gott. Du wirst entdecken, dass ich wie ein Vater bin zu dir. Dass diese scheinbare große Distanz zwischen dir als Mensch und mir als Gott, es soll anders werden. Es soll so werden, dass wir eine familiäre Beziehung haben, du und ich. Wir als Menschen haben in uns nichts, was wirklich bleibt und Gott beeindruckt. Wir sind wie eine Blume, wir sind vergänglich. Und doch gibt Gott uns Wert. Er schaut uns an und sagt, ich will und bin dein Vater und möchte, dass du in der Gemeinschaft mit mir lebst und ich will dich bei mir haben. Ich möchte, dass du bei mir bist und mit mir lebst und dass das sozusagen bleibt. Ich möchte, dass du in meiner Gegenwart bist. Die Güte und die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und wie reich und wie groß und wie gut Gott ist, zeigt sich noch an ihren Kindern und Enkeln, erweist er seine Treue. Ist das nicht schön? Einen Gott zu kennen und einen Gott kennenzulernen, der so mit uns umgeht? Dann gibt es doch eigentlich keine Situation, die uns abhalten könnte, zu ihm zu gehen. Dann wäre es doch so, dass wir ständig und voller Vertrauen in seiner Gegenwart leben können. Dann wäre es doch so, dass wir voller Zuversicht mit ihm reden, ihm begegnen und eigentlich in seiner Gegenwart, in der Wesensgemeinschaft mit ihm, mehr und mehr auch dieses Wesen von ihm ausstrahlen. Gütig, erbarmend, liebevoll, vergebend, gnädig. Schon auch manchmal feststellend, das war nicht in Ordnung, aber nicht um zu richten, sondern um zu sagen, es gibt Gnade, es gibt Vergebung, es gibt einen Neuanfang. Warum? Ja, weil Gott so ist. Und weil er in meinem Leben mir selber so begegnet, deshalb lade ich dich ein, begegne ihm doch auch so. Komm doch in seine Gegenwart und halt dich ihm hin, so wie du bist. Und erlebe und erfahre, er krönt dich. Das, was er dir schenken will, ist ewiges Leben, eine Krönung mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit Güte. Und wir staunen vielleicht und denken, ist das wirklich wahr? Kann das so sein? Ja, das kann so sein. Gilt das auch mir? Ja, das gilt auch dir. Wie kriege ich das? Ich müsste zu ihm kommen, zu Gott kommen und sagen, hier ist mein Leben. Schau es dir an, so zerbrochen, so gezeichnet. So bin ich. Das gebe ich dir. So bin ich. Und wo Gott mich nimmt und aufnimmt, und mir sage, und ich gebe dir auch. Wenn du so zu mir kommst, dann vergebe ich dir. Dann mache ich dein Leben neu. Dann schenke ich dir Gnade. Dann schenke ich dir Barmherzigkeit. Dann bringe ich dein Leben zurecht. Wenn du so zu mir kommst, dann sollst du leben, weil ich lebe. Dann soll fortan die Gemeinschaft zwischen dir und mir gelten. Aber es braucht diesen kleinen Punkt, na, wie soll ich sagen? Wie am Anfang von dem, wo ich gepredigt habe. Ich müsste in die Gegenwart Gottes kommen und schon mal Hallo sagen. Ich müsste in die Gegenwart Gottes kommen und sagen, hier bin ich und ich will mit dir gehen. Diesen Punkt braucht es. Schaut, es ist manchmal wirklich so, wenn wir in ein Geschäft gehen. Wenn jemand ins Geschäft geht, sagt er meistens laut, grüß Gott. Und die anderen hören es. Und wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, vielleicht zum ersten Mal sage, ich lade dich ein, Herr, in mein Leben. Hier bin ich. Dann sollte es jemand hören in deiner Gegenwart, der Zeuge ist für das, was du tust. Und Gott wird dein Leben erneuern. So wie er einem Adler neues Gefieder gibt in der Mauser, so wird er dir neu Gnade und Liebe, Barmherzigkeit und Güte schenken. Erntedank ist für mich immer auch eine Zeit darauf zu schauen, was hat Gott aufgewendet, Gutes in mein Leben zu legen? Was hat Gott mir geschenkt an Gnade, an Liebe, an Barmherzigkeit? Und er ist damit noch nicht fertig. Aber es ist wie beim Erntedank. Es ist Ernte auf der einen Seite und zugleich Angeld für die neue Saat des neuen Jahres. Was Gott mir schenkt, will er zur gleichen Zeit spenden und stiften durch mich in diese Welt. Wenn Gott uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, dann wünsche ich mir so sehr, dass es viele aufrechte Christen gibt, die aufrichtig gnädig, aufrichtig barmherzig, aufrichtig liebevoll und aufrichtig warmherzig sind und Menschen so begegnen. Und dann wird dieses kleine Wort wahr, das hat sich ja auch geändert, bei 25 Jahre Deutschland, vereintes Deutschland, viele kleine Menschen, die an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, können das Angesicht dieser Welt verändern. Ein bisschen Gnade, ein bisschen Barmherzigkeit, ein bisschen Liebe von Gott, durch mich ausgeteilt in diese Welt, wird Spuren hinterlassen, die zu Gott führen und von Gott zeugen. Sie sollen einladend sein. Warum? Weil Gott uns eingeladen hat und so behandelt hat. Geh deinen Schritt. Mach deinen ganz persönlichen Schritt vor Gott. Mach dich fest. Sag, hallo, hier bin ich. Schenk mir deine Gnade und Barmherzigkeit. Gib ihm dein Leben. Und wer das schon gemacht hat, geh auf einen zu, der Güte und Barmherzigkeit braucht. Lass dein freundliches, zartes Wesen, so sagt es Paulus in Philippern, allen Menschen kund werden. Gott wird das segnen und Spuren durch dich in dieser Welt hinterlassen. Amen.